Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Es ist der 1. Juni 2026 und wir zeichnen die 52. Folge auf. Wir sprechen heute über den Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg und die bundesweite Debatte um die Bündelung von Aufgaben beim Datenschutz. Wir schauen uns den Abschlussbericht Wettbewerb und KI des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie an. Auch wird es um die europäischen Omnibusse zum Daten- und Digitalrecht gehen. Zudem hat sich der Papst zu KI geäußert, darüber müssen wir reden. Und schließlich blicken wir auf die jüngsten Veranstaltungen, auf denen wir waren. All das bespreche ich heute mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Hallo Tobias.
Hallo Tag, hallo zusammen an den Endgeräten.
Die Landesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen und davor hat es einen Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg gegeben. Und der Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg hat sich als eines der maßgeblichen Themen die Entbürokratisierung auf die Fahnen geschrieben. Und es geht im Koalitionsvertrag sehr viel um Digitalisierung und auch um Datenschutz. Der Datenschutz wird an unterschiedlichen Stellen angesprochen und thematisiert und wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Was bedeuten die Ankündigungen im Koalitionsvertrag für den Datenschutz? Willst du das einmal aus deiner Sicht beschreiben als LFDI, vielleicht auch aus der Sicht eines Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz?
Ja, vielleicht mal aus meiner Sicht jetzt, aus der Sicht des Ländles, ist jetzt zunächst auch mal ein Koalitionsvertrag hier auf Landesebene. Und was man da liest, ist zunächst mal an verschiedenen Stellen, wenn man also Steuerung F und Datenschutz eingibt, dann liest man eingangs, man wünsche sich einen ermöglichenden Datenschutz, was auch immer das so genau ist, aber dass wir viel beraten, das glaube ich, haben wir längst und schon immer getan, das haben wir auch in der entsprechenden Pressemitteilung auch noch einmal unterstrichen. Ja, das lesen wir. Wir lesen dann in einem sehr interessanten Blog einiges rund um Videoüberwachung, KI, KI und Sicherheitsbehörden. Das heißt also ein Bereich im Bereich der öffentlichen Sicherheit, wo also einige Befugnisse dazukommen sollen, die man sich vorstellt. Wir haben ja die Situation im Bundesland, dass wir auch eine verfahrensübergreifende Analyse und Recherche, ich nenne jetzt keine Produktnamen, aber das heißt also an der Stelle wird, ich will jetzt nicht aufgerüstet sagen, aber an dem Bereich ist mit einem Mehr zu rechnen. Dünner und schlanker werden soll nicht nur der Staat, sondern auch der Datenschutz. Und dann findet sich im Koalitionsvertrag ein Passus, bei dem es heißt, man setze auf die andernorts vereinbarte Bündelung und man verweist an der Stelle auf die föderale Modernisierungsagenda. Und dann kommt ein Satz, der einfach viele Fragen aufwirft. Hierdurch würden dann 40% der Stellen beim LFDI einsparen. Und die Frage ist ganz einfach, welche 40% sind das? Und man muss da zur Auslegung dann wahrscheinlich ein bisschen die Modernisierungsagenda daneben legen. Die spricht aber auch nicht von Zentralisierung, sondern von Bündelung und stellt sich bei der Bündelung mehrere Optionen vor, wie man so etwas denn tun kann. Dazu haben ja auch die Länder in der DSK schon einmal Position bezogen. Naja, also man kann sich jedenfalls diese 40% Einsparung nicht so richtig erklären, weil man nicht weiß, worauf bezieht sich das? Auf die Wirtschaft? Wer ist, wenn die Wirtschaft? Welche Unternehmen sind das? Welche Bereiche? Und dann, wie kommt man auf die Zahl? Schwer nachzuvollziehen. Also uns hat auch keiner gefragt. Von daher ist das an der Stelle ein bisschen schwierig. Und also der schlankere Datenschutz an dieser Stelle, der macht uns schon Sorge.
Also es immer mehr Aufgaben und gleichzeitig soll es weniger Datenschutz geben, weil das mit Bürokratie oder was in Verbindung gebracht wird, oder?
Ja, offensichtlich. Und man, also die Idee ist ja, oder gut, weiß ich nicht, was genau die Idee ist in diesem Koalitionsvertrag, aber wenn man sagt, 40% wandern ab, dann müssen die ja woanders im Grunde bezahlt werden, also dann auf Bundesebene. Und wenn man den Koalitionsvertrag auf Bundesebene wiederum liest, dann liest man da, naja, 8% der Stellen in der Bundesverwaltung seien abzubauen. Und das geht ja nicht so richtig miteinander, ne? Wenn man also diese Zahl dann sozusagen dahin schiebt an Stellen vom Land auf den Bund, dann muss sie da ja aufwachsen. Und wie man dann gleichzeitig sparen will, das bleibt das Geheimnis.
Ja. Wenn sich ein Bürger beschwert über die Wirtschaft, was immer, müsse auch sich an Nachbarn wenden, hieße das.
Also ja, und genau, und Beratung würde eben nicht mehr vor Ort stattfinden.
Okay. Ja. Wie hat das Haus reagiert? Ich meine, wir haben das alle gelesen. Und wie hast du darauf reagiert? Willst du da ein bisschen erzählen?
Ja, dass wir zunächst mal natürlich eine Veranstaltung gemacht haben, also eine interne Veranstaltung, in der wir uns das ganz genau angeguckt haben, den Koalitionsvertrag, und uns dann auch Fragen gestellt haben, aber auch rechtlich natürlich geguckt haben, was würde das denn bedeuten, wie schnell wäre so etwas machbar, wann wäre das auch ein Eingriff in die Unabhängigkeit des Amtes, was sagt auch die Rechtsprechung des EuGH und ähnliche Dinge, das haben wir schon besprochen. Ja.
Wenn jetzt nun über Entbürokratisierung gesprochen wird, da würde ich vielleicht nochmal einhaken. Da wird gesagt, ja, die Verfahren sind so kompliziert und so. Man weiß immer nicht so genau, was also gemeint ist. Darüber hast du schon mehrfach auch gesprochen. Kannst du allgemein mal sagen, also ich kenne den Satz Legitimation durch Verfahren beziehungsweise Nachvollziehbarkeit durch Verfahren, wenn es Verfahren gibt. Dienen sie dazu, Nachvollziehbarkeit herzustellen? Wenn wir als Aufsichtsbehörde jemanden anschreiben und sagen, bitte erkläre uns, wir haben eine Beschwerde erhalten oder wie auch immer, was machst du da gerade mit, welche Datenverarbeitung machst du da? Und dann schicken wir einen Brief mit zwei Seiten Fragen. Das kann man als Bürokratie empfinden. Also warum schreiben wir solche Briefe mit Fragen und warum sprechen wir die verantwortlichen Stellen an? Geht das nicht auch einfacher? Kann der Datenschutz da nicht einfacher, schneller tätig werden?
Ja, wir sind zunächst mal Aufsicht, und wenn wir ermitteln müssen, dann ermitteln wir, ne? Und manchmal auch mit einem Fragenkatalog. Wir können auch andere Dinge tun, aber das ist, glaube ich, nicht das, was man mit Bürokratie verbinden würde, sondern das ist Teil eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Und es gibt ja auch Grundrechtsschutz durch Verfahren. Also jedenfalls das Bundesverfassungsgericht unterstreicht das immer wieder, dass Verfahrensrecht auch diese grundrechtsschützende Dimension hat. Das heißt also, auch ein Verarbeitungsverzeichnis zum Beispiel. Das natürlich, wenn es auf Papier geführt wird, kann man sagen, was sollen die Zettel? Naja, das dient dazu, dass derjenige, der Verantwortliche, sich überlegt, welche Datenverarbeitung habe ich denn überhaupt in meinem Unternehmen? Und wenn er ein solches Verarbeitungsverzeichnis ausfüllen muss, dann reflektiert er das und macht sich eben Gedanken darüber, welche das sind und welche sind vielleicht auch nicht erforderlich. Das heißt also, bei diesem Argument Bürokratie, da muss man immer genau hingucken, was genau passiert hier, welchen Sinn und Zweck hat das, und ist das nicht trotzdem Teil des Grundrechtsschutzes? Also einfach zu sagen, kann alles weg. Also dieses Radikale, wie wir das ja auch zum Teil in den USA gesehen haben, das muss alles weg. Der Rechtsstaat am Ende des Tages stört natürlich auch, dass das unternehmerische Fortkommen zum Teil. Aber man muss sich das sehr genau anschauen, welche Vorschriften das sind.
Ja, ich stelle es mir auch ein bisschen komisch vor, wenn wir auf ein Unternehmen zugehen und sagen, wir haben gehört, du machst so rechtswidrige Datenverarbeitung, wir untersagen es dir, hier hast du ein Bußgeld. So kann man es ja nicht machen, oder? Also das ist ja, Freestyle ist da jetzt genau Nicht die Alternative.
Nein, es gibt halt eine Anhörung, und das stört uns andernorts doch auch nicht. Wenn ich zu schnell fahre mit meinem Fahrzeug, dann kriege ich auch eine Anhörung und ich kriege ein Bußgeld, und natürlich nervt mich das, und vielleicht bin ich auch nur 7 km/h zu schnell gefahren. Aber reicht das, um das ganze System auch der Verkehrskontrolle in Abrede zu stellen? Ja, also das finde ich an der Stelle schwierig.
Okay. Und obendrauf kommt jetzt noch KI. Wir wollen mehr KI. Das ja. Heißt potenziell mehr Datenverarbeitung, komplexere Datenverarbeitung.
Ja.
Du hast es schon erwähnt, die DSK hat ihrerseits ein paar Vorschläge gemacht, ist auf die Bündelungsdebatte eingegangen. Kannst du hier zwei, drei mal ansprechen? Und dass wir das auch so für alle zuhören, damit wir alle auf demselben Stand sind.
Ja, was wir machen können, auch in den Shownotes, es gibt dazu ja schon Papiere in der Vergangenheit. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze auch Thema bei der nächsten Datenschutzkonferenz ist, die ja schon relativ bald ist, nämlich Mitte Juni. Da glaube ich, gibt es dann auch Neues zu diesem Thema.
Okay, gut. Dann haben wir das mal auf die Schnelle besprochen. Es gab eine Menge Papiere, die unterwegs sind. Eines der Papiere, über das jetzt viel auch gesprochen wurde, aber ein weiterer Blick doch lohnt, scheint mir das der Abschlussbericht Wettbewerb und KI zu sein vom BMWE, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da gibt es interessante Auszüge, da geht es um Daten, erhebliche Vereinfachung und Zentralisierung des Datenschutzes. Hier fällt das wieder. Es geht um Datenräume, um prioritäre Entwicklung eines Datenraums, gerade für die Gesundheitsdaten, Life Sciences, Wettbewerb und Deregulierung, konsequente Durchsetzung des Digital Markets Acts, Intensivierung der Fusionskontrolle im KI-Bereich und, substanzielle Vereinfachung bei DSGVO, KI-Verordnung und anderen Digitalgesetzen, Moratorium für Weiteres. Ganz schön viel, vieles auch, was die EU betrifft und was wir hier zum Beispiel gar nicht, glaube ich, auf Bundesebene beziehungsweise schon gar nicht auf Landesebene regeln könnten. Kannst du das Papier einmal einordnen? Was bedeutet dieses Papier? Von wem kommt es? Da wird ganz schön draufgehauen, oder?
Ja, wir haben hier eine Expertenkommission, da sitzen ganz unterschiedliche Leute drin, Wettbewerbsrechtler, aber auch flankierend dann aus der Wirtschaft, aus unterschiedlichsten Bereichen, viele Akteure. Und es geht um die Grundfrage, auch der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der Europäischen Union, die, das wissen wir ja seit dem Draghi-Report, ja so ein bisschen in Verruf geraten ist, dass sie eben nicht mehr mithalten kann mit Ökonomien in den Vereinigten Staaten und oder China. Und zwar wegen der Regulierung. Und da meine ich aber, das müsste man sich immer ganz genau anschauen. Denn die Frage ist ja, möchte man es wirklich ganz genauso machen wie die anderen? Oder hat man in der Europäischen Union nicht auch ein gemeinsames Werteverständnis basierend auf der Europäischen Grundrechtecharta, in der auch wirtschaftliche Rechte drinstehen, das ist völlig richtig, aber eben auch andere. Wie stark kann man dann manchmal auch die These auch aus der Wirtschaft, alles weg mit der Regulierung und dann sind wir schon wettbewerbsfähig, weiß ich gar nicht, ob das funktionieren würde. Die Frage könnte ja auch sein, ob etwas innovativ, wenn wir einen Begriff der Innovation nehmen, der vielleicht auch ein bisschen werteorientierter ist, wenn wir es schaffen, also einmal innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, in denen eben auch Datenschutz drin ist und auch wettbewerbsrechtlich fair agiert wird, wäre das nicht wirklich innovativ und müssten wir nicht doch mehr noch in diese Richtung denken, statt dieses Vereinfachen. Wir gucken jetzt, dass wir alle Regeln über Bord werfen, von denen wir nicht ganz sicher wissen, dass sie nichts bringen. Das, glaube ich, müsste man sich doch etwas reflektierter anschauen, als das bisweilen erfolgt.
Ich nehme es so wahr, dass einige Zeit die Diskussion die war, dass man gesagt hat, wir haben einen europäischen auch Werteraum, 450 Millionen Einwohnern, auch KonsumentInnen. Und wer in Europa Geschäfte machen will oder so, der muss sich natürlich auch an die europäischen Regeln halten. Also da ging es darum, dass zum Beispiel große Unternehmen aus Drittländern, große Tech-Unternehmen oder andere, dann halt auch die europäischen Regeln einhalten mussten. Jetzt ist die Debatte, scheint mir, nee, wir machen es andersrum, wir schaffen alle Regeln, oder das heißt alle Regeln, wir schaffen Regeln ab, damit, und das ist die Begründung, die europäischen Unternehmen besser auf dem Markt funktionieren können. Aber wir haben ja weiterhin, wir fangen ja nicht bei Null an, es gibt ja auch große Unternehmen, die anderweitig aktiv sind, nicht nur in den USA, sondern auch andernorts. Ist das wirklich das Argument schlechthin zu sagen, wenn wir weniger europäische Werte haben, dann sind wir besser wirtschaftlich unterwegs?
Ja, das würde ich so nicht unterschreiben, sondern man muss sich das sehr genau anschauen. Man muss, auch das ist Thema in diesem Papier, Moratorium für neue EU-Digitalgesetzgebung. Man muss sich schon fragen, es gab tatsächlich eine ganze Fülle von Rechtsvorschriften auf der europäischen Ebene, die auch zum Teil nicht so wirklich ineinander gegriffen haben. Daraus sind Probleme entstanden und die würde man jetzt erstmal aufräumen. So sehe ich das auch. Also man braucht jetzt vielleicht nicht noch weitere, noch komplexere, noch weiter Abstimmungsbedürfnisse. Regeln, sondern sollte jetzt mal in eine Phase der Konsolidierung sich begeben. Aber radikaler Schnitt mit der Motorsäge, das ist auch nicht die Lösung.
Haben wir ja gesehen, genau. Wenn wir schon dabei sind, lass uns konkret werden. Es gab den KI-Omnibus, der ist, glaube ich, soweit durch. Es gibt noch weitere Busse oder einen weiteren Bus. Kannst du ein Beispiel machen, wie so eine Konsolidierung aussehen würde? Ist die Antwort, Artikel 4 DSGVO zu ändern und zu sagen, Personenbezug, da gehen wir ran? Meinst du das mit Konsolidierung?
Nee, ich meine mit Konsolidierung vor allem verschiedene Rechtsakte aufeinander abzustimmen. Das ist passiert in manchen Omnibussen, es sind ja gleich mehrere Update-Verfahren, dass man dann sagt, naja, es gibt einen Data Act, es gibt einen Data Governance Act, wie stellen die überhaupt zusammen, kann man da nicht ein bisschen fusionieren? An der Stelle müsste man für meine Begriffe auch noch mehr Arbeit leisten. Man hat jetzt im AI-Omnibus zumindest mal bestimmte Punkte zeitlich etwas hinausgeschoben, sodass man erst andere Punkte klären kann, um dann in die Wirksamkeit, gerade bei Hochrisiko-KI zu gehen. Das ist wahrscheinlich recht vernünftig, das ist jetzt auch schon durch an der Stelle. Beim digitalen Omnibus, also bei den Regeln der DSGVO, da geht es um schon sehr grundsätzliche Fragen tatsächlich, also Frage, Definition, Personenbezug. Ich glaube, hier sollte man nicht zu viel dran rütteln. In so einem kleinen Update ist das vielleicht ein bisschen schwierig und vielleicht auch nicht die Rechtsprechung des EuGH, die es dazu ja gibt, komplett über Bord werfen. Da müsste man ein bisschen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite ist schon richtig, wenn man feststellt, dass bestimmte Regeln auch zu KI es geben muss im Datenschutz, wo man die dann reinschreibt. Schreibt man die DSGVO, gibt es eine spezielle KI-Datenschutzverordnung, die es politisch nicht geben wird. Also das sind dann schon Punkte, die richtig sind.
Ja. Das heißt, ich höre schon raus, dass Anpassungen sinnvoll sind, was so die europäische Digitalrechtsgebung oder die Datenakte angeht. Kannst du mir deine Top 3, wenn du die DSGVO jetzt ändern könntest, nennen, was du ändern würdest? Wo man sagt, wir fassen es an. Also es geht gar nicht darum, gar nichts zu tun, sondern was Gutes zu tun. Was wären die drei guten Änderungen?
Also für eine etwas größere Tranche gibt es ja auch das Papier, das wir in der DSK zum Digital Fitness Check gemacht haben. Also da gibt es ganz konkrete Vorschläge. Die jetzt Kinderrechte zum Beispiel weiter ausbauen. Ne? Dann haben wir ganz konkrete Vorschläge, punktuell die DSGVO zu ändern. Dann haben wir gesagt, KI-Betroffenenrechte ist ein ganzer Bereich, der auch noch geregelt werden müsste. Also wir haben da schon eine ganze Checkliste sozusagen auf den Weg gegeben.
Wie ist da der aktuelle Zeitplan? Wo stehen wir? Über was wird gerade entschieden oder über was wird demnächst entschieden? Dass man so ein bisschen einen Blick dafür hat, weil man kommt da schnell durcheinander, wie du sagst. Das gibt relativ viele Regelungen. Worauf müssen wir uns die nächsten Monate sozusagen einstellen? Welcher Omnibus kommt ans Ziel?
Ja, also der AI-Omnibus, der wird ans Ziel kommen, ist ja im Prinzip schon. Und der digitale Omnibus, da werden wir jetzt mal sehen, wie da das weitergeht im Trilog. Ob wir da vielleicht bis Ende des Jahres tatsächlich was Finales haben. Aber das ist, glaube ich, noch nicht ganz so sicher.
Okay. Der Papst hat sich geäußert. Der hat seine erste Enzyklika formuliert. Und herausgegeben, jüngst vor ein paar Tagen, Magnifica Humanitas.
So müsste kein Latein gehabt, ne?
Kein, Hamburger Abi. Ich habe den Weg zur Schule gefunden und wieder zurück. Das war gut genug. Über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Der Papst mahnt Regulierung von künstlichen intelligenten Systemen dringend an. Er hat sehr viel gesagt. Lohnend die Lektüre, verlinken wir auch. Wenn man da auch so ein bisschen sucht nach Datenschutzthemen, findet man einige Stellen, wo es wirklich hart zur Sache geht. Er adressiert adressiert das Potenzial von KI, Ungleichheiten zwischen Menschen und deren Chancen, die durch Technik verstärkt oder nicht verstärkt werden. Es geht um Ausbeutung, er spricht von neuen kolonialen Situationen. Er sagt, der Schutz der personenbezogenen Daten ist halt super relevant. Er ist praktisch Datenschützer. Willst du ein bisschen was zur Papstenzyklika sagen und auch sagen, was dich daran im Besonderen interessiert hat?
Ja, also ich war schon überrascht, wie konkret es zum Teil wird. Also das Dokument ist ja öffentlich zugänglich. Die Randziffern 80, 106, 137, 164. Also ich greife einfach mal ein paar Punkte heraus. Die digitale Ethik, aber es kommt nicht nur digitale Ethik darin vor. Es ist wirklich zum Teil sehr, sehr konkret. Und er sagt auch was zur Ethik, dazu vielleicht gleich. Aber hier in Ziffer 80 zum Beispiel, da geht es auch um Zugang zu Technik, zu künstlicher Intelligenz, aber auch zu Fragen der Überwachung, den Implikationen von Algorithmen auf die soziale Ordnung, auch Desinformation, also alles ganz aktuelle Fragen, auch der digitale Ethik, die hier gestellt werden. Er betont immer wieder, das würde man als Verfassungsrechtler dann wiederum unterstreichen, worauf läuft das Ganze zurück? Auch das, was wir bei der informationellen Selbstbestimmung ja immer auch als Konstruktionsmerkmal herausgegriffen haben, die Würde. Die Würde des Menschen. Also darauf wird es immer wieder zurück reduziert, will ich gar nicht sagen, weil es wertend ist. Es muss immer mit der Würde vereinbar sein und damit dann auch die Rolle von Technik und dem Menschen. Ne, also der Mensch ist derjenige, der steuern muss und ist zentral und ist der Ausgangspunkt, der Mensch im Mittelpunkt. Ne? Das haben wir auch schon häufiger gesagt. Von daher, das ist ganz spannend. Oder was hier zum Beispiel in Ziffer 106 schön formuliert, wenn man zur Vorsicht, zu strengen Kontrollen und manchmal auch zu einer Verlangsamung bei der Einführung der KI aufruft, bedeutet das nicht, gegen den Fortschritt zu sein, sondern eine verantwortungsvolle Sorge, um die Menschheitsfamilie zu zeigen. So, und jetzt sagt er später auch, es reicht nicht aus, sich allgemein auf die Ethik zu berufen. Es bedarf angemessener rechtlicher Rahmenbedingungen, unabhängiger Aufsicht, ne? Das sind also sogar wir adressiert, Aufklärung der Nutzer und einer Politik, die sich nicht in ihrer Aufgabe entzieht, ne? Also Verantwortung auch nicht einfach wegschieben auf irgendwen, auf andere. Also das fand ich wirklich ganz interessant, wie konkret das Ganze hier wird. Ja, auch es geht weiter, Ziffer 171, da geht es um Risiken. Ein weiteres Risiko, das weniger sichtbar, aber nicht weniger schwerwiegend ist, ist das der sozialen Kontrolle, die durch die massive Datenerhebung und den Einsatz algorithmischer Systeme ermöglicht wird. Wenn jede Handlung, Bewegungen, Käufe, Beziehungen, Vorlieben, Spuren hinterlässt, dann entsteht eine neue Macht und so weiter und so weiter. Also das sind die ganzen Dinge, mit denen wir uns schon lange beschäftigen, hier aus völlig anderer Perspektive betrachtet. Und das ist wirklich, Gesundheitsdaten spielen hier zum Beispiel auch eine Rolle in Ziffer 178.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Also das ist wirklich en jour, das Papier, würde ich mal sagen. Das würde ich nicht von allen Papieren der katholischen Kirche behaupten, aber hier an der Stelle muss man wirklich sagen, das ist bemerkenswert.
Das ist schon ein starkes Statement, oder? Also was für eine Wirkung erhoffst du dir von diesem Papier?
Ja, vor allem ein Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte. Und Kirche ist eben auch Gesellschaft. Ne? Und dass man sich wirklich die Frage stellt, auch als Gesellschaft, wo will ich KI, wo will ich sie vielleicht auch nicht? Da, ja, glaube ich, brauchen wir einfach, da kann jeder Impuls helfen.
Also spannend, wir verlinken das, wir können auch ein paar Ziffern mal hervorheben, ja. Die sozusagen,
ja, können wir, ja, genau,
mal sozusagen lohnend sind, darüber zu schauen. Also wirklich, ich glaube, die Debatte nimmt jetzt da gerade erst Fahrt auf, wahrscheinlich wird es da noch weitere Diskussionen darüber geben. Gut, dann machen wir weiter. Wir haben uns vorgenommen, heute viele Themen aber knackig zu besprechen. Vielleicht kommen wir in einer der nächsten Folgen wieder auf einzelne Themen zurück und gehen da mal ausführlicher drüber. Aber Du warst auch unterwegs in den vergangenen Wochen und wir machen ja das immer so, dass wir auch darüber berichten. Reiseberichte aus Berlin zum Beispiel, und jüngst warst du auf der Republika und zugleich noch auf dem Handelsblatt-Kongress zum Datenschutz. Und zunächst würde ich mal über diese beiden sprechen, ja. Dann haben wir bei uns noch eine schöne Veranstaltung gemacht. Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen. Also kommen wir zum Handelsblatt-Kongress. Du warst on Tour, hast über Datenschutz gesprochen. Interessanter Titel, Künstliche Intelligenz in der behördlichen Praxis der Datenschutzaufsicht, Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Und dann hast du noch einen Laborbericht dazu gegeben. Was passiert hier im Labor?
Ja, was passiert hier im Labor? Also die Frage ist natürlich, wenn man einen derartig großen Anstieg an Beschwerden hat, wie wir das momentan erleben, wie geht man damit um? Ich kann Mitarbeitende nicht klonen. Und dann kann man natürlich überlegen, kriegt man das Technik irgendwie gelöst? Und natürlich liegt dann die Überlegung zumindest nahe, es gibt doch diese KI, kann man das nicht damit lösen? Ja, das Ganze muss man natürlich, wenn, rechtsstaatskonform einbinden. Und das wirft viele Fragen auf, von dem Einsatz welchen Systems bis zu welche Vorgaben mache ich da intern in einer Behörde, welche Schulungen biete ich an und so weiter. Und das haben wir. Wir haben uns diese Fragen gestellt. Wir haben auch selbst geschraubt mit Systemen, mit digital souveränen Systemen, also auf eigener Hardware, die also auch nicht irgendwo auf einer Cloud läuft. Wir haben auch eine Instanz und wir haben mehrere Sachen getestet und uns tun das nach wie vor, auch eine Instanz von F13, die bei der BitBW läuft, insoweit also fremd gehostet wird. Auch das testen wir.
BitBW ist der IT-Dienstleister des Landes.
Das müssen wir erklären, richtig. Wir schauen uns jetzt an, was können die Systeme? Das sind im Zweifel dann Racks, wo wir verschiedene Dokumente hineingeben, DSK-Papiere, ETSA-Papiere, Tätigkeitsberichte, sowohl unsere als auch die aller anderen. Dann zum Beispiel für die Recherche, also für die Recherche, um bestimmte Fälle zu bearbeiten.
Racks sind abgeschlossene Systeme, die wir füllen mit Inhalt und aus dem Inhalt.
Bei dem wir die Tätigkeitsberichte zum Beispiel reingehen. So, und dann muss man natürlich intern überlegen, für welche Use Cases setzt man diese Technik ein. Wir haben hier intern gesagt, für die Beschwerdebearbeitung nicht, für die Recherche und Analyse schon. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mir als Sachbearbeiterin die Frage stelle, was vertreten eigentlich die Aufsichtsbehörden zur Frage der Videoüberwachung in der Konstellation XY, dann kann ich das mit unserem System, das an der Stelle wie eine Suchmaschine arbeitet, relativ gut in den Griff kriegen. Und ich kriege dann als Auswurf zum Beispiel im Tätigkeitsbericht des Kollegen aus Bremen, gibt es 2023 auf der Seite 25 dazu etwas. LFTI Baden-Württemberg hat vor 3 Jahren auf der Seite 54 was gesagt. Die DSK hat dazu, und dann ich kriege immer die Quelle und ganz direkt wo ich das nachschlagen kann. Das heißt, ich habe eine Recherche und eine Suche, die sehr gut bis jetzt jedenfalls in den Tests funktioniert. Also für die reine Recherche ist das okay. Was wir noch nicht machen und auch intern nicht zulassen, ist die Beschwerde, also wirklich einen Beschwerdevorgang dort hineingeben. Das tun wir momentan noch nicht. Da muss man schon sehr überlegen, wie man das genau tut und was man da zulassen kann und welche personenbezogen Daten hier eine Rolle spielen und das vielleicht auch unmöglich machen muss man sich sehr genau angucken. Aber für die reine Recherche und Analyse, diesen Schritt haben wir gemacht und das funktioniert eigentlich auch schon ganz gut.
Das heißt, es ist so ein wie kann man es nennen, qualifiziertes Wissensmanagement?
Ja, oder? Ja, ist ein Wissenstool.
Können nicht solche Tools dabei helfen, also digitale Tools dabei helfen, Verfahren zu vereinfachen, Arbeit zu beschleunigen, die Kolleginnen und Kollegen, die BeamtInnen zu unterstützen in ihrer alltäglichen Arbeit, um Verfahren irgendwie schneller oder einfacher zu machen? Also gibt es digitale Assistenten, KI oder nicht KI, die dienlich sein könnten, um dieses vielbeschworene, die Verwaltung, was immer auch sagen die Kritik ist, Entbürokratisierung, zu viele Verfahren zu lösen? Also
Ja, es, alles hilft, jedes Tool hilft. Ne? Aber ich warne immer davor, das sind meistens keine Zaubertools, ne? Ja. die alles können. Das verspricht man sich oft, auch gerade bei KI, ja? Dass eine KI dann alles hundertprozentig richtig übersetzt und alles wunderbar ist. Nee, da muss immer ein Mensch noch mal drüber gucken. Die Ergebnisse sind nicht immer so, wie man sie sich wünscht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es sind schon Beiträge, solche Tools.
Okay, um nochmal die Unterscheidung zu machen, warum das als Wissensmanagement zur Recherche vielleicht ganz gut ist, aber beispielsweise für einen Bescheid oder so.
Ja, bei einem Bescheid wäre zum Beispiel genau die Frage, ne? Da wäre ich eher zurückhaltend, weil ich mir die Frage stellen müsste, wann ist es ein vollautomatisierter Bescheid, ja. Und wann ist es nur eine Assistenz, wo genau ist die Grenze? Ne? Wir haben ja Vorschriften, die bei Verwaltungsakten zum Beispiel sagen, naja, sowas ist zwar denkbar, aber jedenfalls dann nicht, wenn es entweder einen Beurteilungsspielraum gibt oder eine Ermessensentscheidung. Und sobald das der Fall ist, kann man zumindest nach momentaner Rechtslage nicht vollautomatisieren oder autonomisieren.
Deine Perspektive aus dem Laborbericht, werden wir da irgendwann in den Echtbetrieb gehen und das mal so richtig...
In einem bestimmten Bereich, ne? Also keine Beschwerdebearbeitung, sondern wirklich für diesen Recherchebereich, da brauchen wir nur noch ein paar Wochen.
Wie war die Resonanz auf dem beim Handelsblatt-Kongress?
Fanden das sehr gut? Interessiert, ja, ja. Sehr interessiert.
Hm. Andere Behörden oder andere Leute, die gekommen sind, gesagt, will ich auch haben?
Ja, Hamburg ist da ja auch relativ weit vorne. Die haben ja auch mit LL Moin, so wie wir, ganz ähnlich, F13, einen potenten Akteur, sagen wir es mal so.
Dann warst du noch auf der Republika. Sehr gut besucht wieder. Wir waren dabei. Wir hatten zwei Slots diesmal. Du hast über KI-Reallabore gesprochen, bei uns in Baden-Württemberg, aber auch im Bund angesiedelt. Die Bundesnetzagentur hat die Veranstaltung, glaube ich, moderiert. Wie war das? Also du warst auf dem Panel. Wer war auf dem Panel dabei? Die Bundesnetzagentur, die Vizepräsidentin. Dann Felix Sam, Uniprof aus Heidelberg, Uniklinik, der diese Reallabore haben will oder mit KI forschen will. Und du als Datenschutzseite. Und ihr habt darüber gesprochen, wie man KI-Reallabore implementiert oder was war da das Thema?
Ja, also was die bedeuten könnten, und zwar die echten KI-Reallabore nach der KI-Verordnung, die dann unter bestimmten Voraussetzungen auch zweckändernde Weiterverarbeitung zulassen, was so ohne weiteres unter normalen Bedingungen eben nicht möglich ist. Und wenn man große Modelle baut, selbst baut, ne, aus bestimmten Daten, vielleicht sogar sensiblen Daten, Gesundheitsdaten, dann kann man das nicht so ohne weiteres. Und da wäre ein KI-Reallabor, bei dem die Aufsicht beteiligt ist und also von Anfang an dabei ist und sich das genau anschaut und man so einen abgegrenzten Schutzraum hat, wäre das für viele Forschungsprojekte, glaube ich, sehr wichtig, dass man so etwas anbietet. Und wenn man da innovativ sein möchte, würde es eigentlich als Werkzeug der Innovationsförderung wichtig sein, dass man das auch in einem Land anbietet. Und vielleicht nicht nur auch an der Stelle zentralisiert bei der Bundesnetzagentur.
Also das heißt, wir brauchen KI-Reallabore in Baden-Württemberg, wo wir sozusagen unter kontrollierten Deregulierungsbedingungen gucken, was man technisch machen kann.
Es begleiten.
Okay. Wie war da die Resonanz?
Ja, war auch gut besucht, ja. Und gab auch einige Fragen dazu. Also von daher denke ich, war das als Thema ganz spannend.
Und wie findet die Landesregierung KI-Reallabore, weißt du das?
Also die KI-Reallabore kommen vor, auch im Koalitionsvertrag. Also man findet die eigentlich gut. Man muss sich dann eben nur klar machen, was das dann vielleicht auch heißt. Also dass man auch echte KI-Reallabore nach der KI-Verordnung, ne? Also manchmal ist ja das Label so ein bisschen anderes. Oder unter dem Label Reallabor ist auch schon viel gelaufen. Da kann man beraten, aber man hat keine echte Experimentierklausel im Sinne des Datenschutzrechts. Und das kann eben die KI-Verordnung an der Stelle. Aber dann muss man auch ein solches nach der KI-Verordnung etablieren.
Okay, das ist der wesentliche Unterschied.
Das ist der wesentliche Unterschied, den muss man sich einfach klar machen.
Okay, super. Und dann gab es noch was Schönes. Kollege Alva Freude und Kollegin Töina Trinn waren ebenfalls mit dem Datenschutzquiz vor Ort und du bist da einfach dazu gegangen und ihr habt zu dritt.
So ist das, genau.
Zu dritt gemacht. Das war super, oder?
Das Datenschutzquiz.
Unter freiem Himmel, oder?
Das ja, war es war sogar recht warm. Also es gab viel Sonne.
Hm? Okay. Hat Spaß gemacht?
Hat Spaß gemacht. Wir hatten interessiertes Publikum, die auch sich rege beteiligt haben und gequizt haben.
Was waren so für Fragen?
Ne? Man konnte 42 Punkte kriegen, okay. Sozusagen. ja, die 42, sie musste kommen. Ja, klar. Und war eine schöne Veranstaltung.
Okay, super. Hattest du auch Gelegenheit, da mal ein bisschen zu flanieren auf der Republika, dich links, rechts umzuschauen, irgendwie Themen selber aufzunehmen? Also Journalistinnen waren da, PolitikerInnen waren da, die haben sich plötzlich die Klinke in die Hand gegeben, NetzaktivistInnen, NGOs, es ging um Regulierung, Big Tech, digitale Souveränität, all diese Themen. Gab es da irgendwas, wo du sagst, da bin ich drüber gestolpert oder was du als bemerkenswert für dich
noch? Ehrlicherweise, ich wäre gerne länger geblieben, aber ich bin dann direkt nach meinem Vortrag und dem Datenschutzquiz wieder zurück zum Handelsblatt, weil dort wiederum ein spannender Vortrag von Maike Kamp und danach dem Kollegen Alexander Rossnagel zu Anonymisierung und Pseudonymisierung waren. Okay. Das heißt also, ich bin gleich wieder weiter, hatte kaum Gelegenheit, bin noch kurz flaniert und habe diesen es gab so einen Bereich, wo Gadgets, also der Makerspace, da bin ich immer sehr gefährdet, kleben zu bleiben. aber ja, ich musste dann wieder zurück.
Eine Veranstaltung gibt es noch, über die wir schnell sprechen sollten, weil das, glaube ich, eine wichtige Veranstaltung ist und nicht nur im Koalitionsvertrag ein Thema war. Im Februar hat das Parlament entschieden, dass ein neues Landesdatenschutzgesetz zu verabschieden. Dabei ging es auch darum, dass es neue Regeln zur Videoüberwachung gibt. Riesenthema in Baden-Württemberg, auch in anderen Bundesländern, soweit ich das überblicke. Und da ist die Frage, ja, was gilt denn nun, was gilt nicht? Kann ich jetzt als Kommune, als öffentliche Stelle im Rathaus, kann ich jetzt Videoüberwachung machen, weil die Regeln vereinfacht wurden? Oder wie ist damit umzugehen? Wir haben das zum Anlass genommen, ein sogenanntes Keber Quarterly, das ist einmal im Quartal, machst du einen Vortrag und es ist auch eine offene Diskussion. Wir hatten eine offene Sprechstunde danach, viele, viele Fragen. Also wir haben darüber gesprochen, wie Videoüberwachung durch öffentliche Stellen nach dem neuen Landesdatenschutzgesetz möglich ist. Willst du ein paar Sätze dazu sagen? Das Video ist auch verfügbar, das verlinken wir auch. Was waren so deine Botschaften, die du da mitgegeben hast?
Ja, was wir ja gemacht haben, den Paragraph 18 im Prinzip interpretiert, auch in systematischen Kontext gestellt. Also was ist der 18 nicht? Zum Beispiel Kriminalitätsbekämpfung, da muss ich ins POG abbiegen. Ähnliche Dinge besprochen, dann was gibt die Vorschrift her, was gibt auch die Gesetzesbegründung her, was ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Allgemeinen und wo leuchtet der in dem 18 und wo wird es vielleicht auch mal problematisch? Was ich aus der Veranstaltung, also einmal, man kann sich das ganze Video ja anschauen. Da gibt es auch Präsentationsfolien, die dann im Prinzip die Problematik, denke ich, ganz, ganz anschaulich machen. Was ich tatsächlich interessant fand und gut fand, die vielen Fragen. Mhm. Die aus dem virtuellen Raum war gut besucht, auch virtuell gut besucht. Und genau dafür machen wir das. Und das fand ich gut und bin bestärkt jetzt auch in dem Format, ne, dass wir also verschiedene Themen immer wieder auch mit so einer offenen Sprechstunde begleiten, wo man einfach fragen kann. Ne? Natürlich ist das manchmal auch herausfordernd für denjenigen, der am Mikro steht, wenn man eine Rechtsfrage zugerufen bekommt, natürlich ohne den Sachverhalt jetzt minutiös zu kennen. Also man kriegt irgendwie drei Sätze zum Sachverhalt, so den Bauplan sozusagen ausbreiten und sagen, ist dieses Gebäude zulässig? Das ist nicht immer ganz leicht, aber man kann schon die Tatbestandsmerkmale, man geht dann immer wieder zurück zum 18, alle einzelnen Tatbestandsmerkmale und versucht das zu subsumieren. So macht es ja notfalls der Richter auch.
Ich glaube, das lohnt sich, sich das anzuschauen, weil
wir haben ja auch ganz am Schluss eine Checkliste. Ne? Also man kann mit dieser Checkliste einigermaßen gut arbeiten.
Kann man gut arbeiten und man hat das Gefühl, man hat sozusagen dem Landesbeauftragten, auch der Dienststelle zuschauen können und zuhören können, wie sie sich die Dinge anschaut, wenn sie eine Entscheidung oder eine Bewertung vornimmt. Also es hilft sozusagen, das einzuordnen, wo eine Videoüberwachung möglich sein kann und wo eher nicht. Lieber Chef, das war ein wilder Ritt, wir hatten viele Themen. Hast du noch was?
Wir haben ja ganz viele Lesehinweise, ne? Ja. Und also bis man die Magnifica Humanitas komplett gelesen hat, das dauert ja auch ein Weilchen.
Ne? Du hast Abitur woanders gemacht, ne? Ja.
Ich musste mich zumindest mit Latein auseinandersetzen. Und ja, das war nicht immer schön, aber ja, ein bisschen was ist geblieben. Vielleicht nicht allzu viel, aber.
Liebe Zuhörenden, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch demnächst wieder dabei seid, wenn wir über Datenschutz sprechen und auch über die Informationsfreiheit sicherlich bald wieder. Lieber Chef, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche einen guten Tag.
Tschüss.